Mikro geht. Ich begrüße alle zum Strang heute Vormittag. Die Überschrift ist Webserver und den ersten Vortrag hält Marco Damaschke. Er ist Informatikstudent hier an der Uni und es geht um Webmail-Klienten und um die kleinen und großen Unterschiede.
Dankeschön. Ich begrüße euch alle recht herzlich zum ersten Vortrag dieses Strangs am heutigen Tage und überhaupt am vierten Linux-Tag. Ja. Ich hoffe, man versteht mich noch, wenn ich das so dran mache. Dann mache ich ein bisschen höher. Jetzt besser? Gut, alles klar. Zu meinem Vortrag. Webmail-Klienten, die kleinen und großen Unterschiede. Als erstes möchte ich mich etwas entschuldigen. In dem Stress des gestrigen Tages ist ein klein wenig meine Vorbereitung zurückgestellt worden, sagen wir es mal so, und ich musste das am Ende heute Nacht finalisieren. Wenn es also zu leichten Stockern kommt, dann bitte ich das zu verzeihen. Ich gebe mir aber größte Mühe und hoffe, dass ich auf so ein paar Sachen eingehen kann. Das Ziel des Vortrags ist eigentlich nur, eine Auswahl von verschiedenen Webmail-Klienten vorzustellen, um dem Anwender vielleicht die Chance zu geben, zu sagen, der oder der gefällt mir besonders gut. Wenn ich also die Auswahl habe, welchen würde ich nehmen? Und Leuten, die jetzt Webserver administrieren, vielleicht die Chance zu geben, dem Nutzer eine gerechte Auswahl anzubieten. Sagen wir es mal in der Art und Weise. Ja, fangen wir also einfach an. Das Funkmikro hat irgendwie Unstimmigkeiten mit dem Rechner. Nur kurz zum Aufbau des Vortrags. Ich möchte also kurz darauf eingehen, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Wie bin ich darüber gestolpert? Und will dann eigentlich dir showähnlich verschiedene Webmailer vorstellen und habe das nur aufgegliedert in reine POP-Klienten, die also reines POP verstehen und verschiedene IMAP-Klienten, die natürlich auch POP machen können, aber die eben die Fähigkeit des IMAPs auch noch da haben. Am Ende dann das kurze Resümee und dann hätten wir sicher noch Zeit für Fragen oder um die Sache dann nochmal live anzugucken. Ich habe ein paar Screenshots eingebaut, aber ich denke, wenn es noch große spezielle Fragen oder Wünsche gibt, dann können wir das auch dann nochmal live machen. Jo. Wie bin ich also zu dem Thema gekommen? Eines Tages habe ich mir gedacht, die ganzen Mails, die im UNZ bei mir rumliegen, die will ich eigentlich schön sortiert haben. Und vor allen Dingen, ja, habe ich mir gedacht, ich will die auch alle behalten. Also ich will da nicht groß anfangen auszusortieren, was behalte ich, was schmeiße ich weg. Und deswegen habe ich mir dann auf meinem Rechner im Chemnitzer Studentennetz einen eigenen Mail-Server aufgesetzt, auf der Basis vom Cyrus. Und habe dann von dort aus meine Mails verwaltet. Der Nachteil, sage ich mal, war der, dass ich natürlich auch selbst für Klienten sorgen musste. Also die reinen Klienten waren nicht so das Problem, die als auf Mail ausgelegt waren. Sowas wie Pine, da stellt man halt einfach den Server um und gut ist. Schwieriger wurde es dann schon, wenn ich halt mal an einem fremden Rechner bin, wo ich nicht meine Plattform habe, wo ich auch nicht meine Systemumgebung habe, wo kriege ich jetzt mal eben schnell meine Mails her? Und da habe ich mir gedacht, setze ich mal einen Mail-Klienten auf Webbasis auf, habe mir das Vorbild der Uni zu eigen gemacht und habe angefangen, einen IMP zu installieren. Der IMP läuft in der Uni, dürfte den Nutzern der Uni bekannt sein, viele andere vielleicht auch. Und ich habe dann festgestellt, da ich viele Folder benutze, in die automatisch einsortiert wird, dass ich nicht so wirklich zufrieden bin. Ich werde dann auch im Folgenden darauf eingehen, was mich an dem IMP eigentlich ein bisschen gebremst hat. Das war also der Weg, weshalb ich dahin kam. Und weshalb ich mich dann auf die Webmailer mal gestupft habe. Und als ich dann so 3-4 ausprobiert habe, fing ich dann mal an zu gucken, was gibt es denn alles. Und habe mal noch 7 weitere ausprobiert, sodass ich jetzt 10 Webmailer auf meinem Rechner habe zum Testen. Und es gibt noch eine Riesenmenge mehr. Also es ist nur eine ganz geringe Auswahl von dem, was auf dem Open-Source-Markt zu haben ist und auch auf dem kommerziellen Markt. Der erste gestaltet sich ganz, ganz einfach. Das ist der sogenannte Werkmail. Ist in der Version 0.2 zurzeit verfügbar. Ich habe die 0.1.1 probiert. Das müsste die Vorgängerversion sein. Der kann also, sag ich mal, man kann sich anmelden an verschiedenen Servern. Da ist im Login-Screen die Möglichkeit, den Server anzugeben und den Servertyp, ob er IMAP oder POP ist. Es macht aber keinen Unterschied, außer dass bei IMAP noch eine Fehlermeldung kommt unter dem Motto, Sie haben IMAP angegeben, sind Sie sich sicher, dass der Server das unterstützt? Alles andere ist gleich, weil er verwaltet nur eine Mailbox. Und die wird einfach angezeigt im Mailbox-Listing, da kann man sich dann Mails lesen, also anklicken, dann sieht man die Mails. Und die letzte Funktion, die er noch hat, ist, eine Mail zu verschicken. Und abmelden kann man sich noch und dann ist es auch schon gewesen. Die Installation ist ebenfalls dementsprechend einfach gewesen. Man nimmt sich die Quellen, installiert, also entpackt den Tarball, schiebt ihn in ein Webserver-Verzeichnis und ändert maximal ein Config-File. Ich habe es nicht geändert, es ging auch so. Ja. Die Nutzung ist dementsprechend halt auch sehr eingeschränkt. Ja. Also wer nur eine Mailbox hat, dem mag das reichen. Aber ja, man sieht nicht viel und es ist nicht schön aufbereitet, sagen wir es mal so. Was ich dort angegeben habe, der Server beim Login, dass der dort anzugeben ist, ist vorteilig, sage ich mal, für den Nutzer, der halt immer mal verschiedene Server benutzen kann mit dem Klienten. Ist nachteilig für den Admin des Web-Servers, auf dem das ganze Ding läuft, weil der ist ja mehr oder weniger dann dafür zuständig, was auf seinem Rechner passiert und von wo das kommt. Und das kann ja dann von unterschiedlichsten POP-Servern kommen und von unterschiedlichsten Anbietern. Es ist also nicht so wirklich kontrollierbar, was man dann mit dem Ding macht. Und ein letztes, mehr oder weniger Manko in unserer Region, das ganze Ding ist nur in Englisch zu haben. Es gibt also keine deutsche Version dazu. Aber ich denke, die wenigen Begriffe, die es da gibt, sind auch im Englischen verständlich. So etwa der komplexeste, der Compose-Schirm, der sieht in etwa so aus, dass da nämlich nur oben drauf steht Back to Inbox und Logout und eben Subject statt Betreff. Aber ich denke, damit könnte ein halbwegs versierter Nutzer auch umgehen. Schade, ist noch ein alter Opera. Ich habe hier unten immer noch eine Mail eingefügt, die ich mal jeweils von dem Klienten aus geschickt habe, um so ein paar Sachen mal anzugucken und zu zeigen. Zum Beispiel gibt es bestimmte Klienten, da komme ich nachher drauf, die haben sowas wie Signaturen, die kann man einfügen. Die machen das natürlich unterschiedlich von der Qualität, was sie damit machen. Und das wollte ich eventuell dann daran rauskriegen. Genau eben bei diesem Werkmail etwas unschön, das was der dort unten einfügt, nämlich dieses 3x Minus, dann ein Leerzeichen und dann ein Werkmail und ein Smiley. Lässt sich mit leben, wäre aber schöner gewesen, wenn er es sauber als Signatur abgetrennt hätte und hinten rangeschoben, dann müsste man nicht immer in jedem Reply damit leben, dass dieses Ding da drin ist. Aber vielen Nutzern dürfte das auch ja nicht so sehr auf die Seele drücken. Der zweite POP-Client, den ich noch benutzt hatte, war Etod. Und zwar in der Version 2.0, was die aktuellste ist. Etod sollte, soweit ich die Dokumentation nachvollziehen konnte, soll reichlich mehr können als ein POP-Client sein. Aber ich habe alles versucht, ich habe ihm nicht mehr entlocken können. Das Einzige, was also funktionierte, war ein Perl-Skript, was eine Mailbox checkt und was eben sehr ähnlich funktioniert wie das gerade vorgestellte Werkmail. Man gibt beim Login den Server an, das Nutzerkennzeichen und das Passwort und dann reiht er ein Listing auf in einer wunderschönen Farbkombination. Also wer keine Augenschmerzen vorher hatte, nach diesem Lila und diesem Grün dürfte es dann bestimmt funktionieren. Man sieht auch, was man eben machen kann auf diesem Bildschirm. Das ist eben das, was man sieht, nachdem man sich eingemeldet hat. Man kann Messages löschen. Man kann die Markierungen löschen. Man kann den Pop-Klienten nochmal dazu veranlassen, die ganze Mailbox nochmal abzurufen, eine neue Mail schreiben und sich abmelden. Und das war's. Bestimmend beim AdDot, sage ich mal, ist weniger die Funktion als das Symbol. Das Symbol ist in jedem Fenster groß und deutlich zu sehen. Die Funktion musste da, glaube ich, bei der Entwicklung etwas hinten anstehen. Auch hier die Mail, die unten drin ist, ja, da gerade ein Anzeigefehler. Sekunde, das ist typisches Opera-Problem. Der AdDot nimmt sozusagen die etwas galantere Variante, er fügt einen X-Header ein. Der ist bei den meisten Klienten dann nicht zu sehen, ist also nicht so störend wie eine fehlerhaft abgetrennte Signatur oder überhaupt in eine Zeile, die eingefügt wurde, ohne dass er abgetrennt wird. Ja, soweit zu den POP-Klienten, also zu denen, die reines POP können, beziehungsweise IMAP sagen, aber POP machen. Kommen wir mal zu denen, die ein bisschen mehr können, die also schon ein bisschen größer sind, ein bisschen übersichtlicher vielleicht und vor allen Dingen eben einiges an Folderverwaltung machen können und eben IMAP auf dem Server verwalten. Das ist zum ersten der Basilix in der Version 1.1, wie ich ihn getestet habe. Das müsste auch noch die aktuelle Version sein, weil ich ihn vor nicht allzu langer Zeit mir installiert habe. Hier ist die Installation insofern etwas umständlicher wie bei vielen IMAP-Klienten, als dass eine Datenbank notwendig ist, um mehr Nutzerverwaltung möglich zu machen. Es gibt also eine Datenbank, in der die Nutzer drinstehen, dann eine Datenbank, in der für die einzelnen Nutzer die Adressbücher drinstehen, eine Datenbank bzw. eine Tabelle in dieser Datenbank, in der die Präferenzen drinstehen und so weiter und so fort. Diese Datenbank muss halt angelegt werden und ja, es ist von Klient zu Klient unterschiedlich. Bei manchen ist es ein Skript, wo man einfach den Server angibt und das Passwort und der macht's. Bei anderen ist es eine Datei, wo die MySQL-Befehle drinstehen, die man dann in den MySQL reinschieben muss. Bei anderen steht es einfach nur in der Doku und man muss sich dann selbst kümmern, dass man das zum Laufen bekommt. Was hier bei der Installation mir auffiel, war, dass es in den Config-Files, wovon es mehrere gibt, sehr, sehr viele Mehrfachnennungen gibt. Also man gibt ein Basisverzeichnis an und anstatt man dann dieses Basisverzeichnis in den ganzen Config-Files benutzt, gibt man in jedem einzelnen Verzeichnis oder im Verweis auf die Config-Datei für X oder Y, gibt man das ganze Verzeichnis nochmal an. Das ist unschön. Ich denke, wenn man ein bisschen Zeit investieren wollte, würde man das mal eben schnell umschreiben, dass man dort eine Variable einsetzt, weil es ist ein bisschen nervig, wenn man an dem Verzeichnis ein klein wenig was dreht und dann über 5 Config-Files springen muss und in jedem Config-File nochmal 10 Einträge ändern muss und am Ende kommt immer noch eine Fehlermeldung, weil man hat noch den 6. Eintrag vergessen. Also das ist ein bisschen unschön. Und außerdem unschön, beim ersten Mal anmelden, habe ich gedacht, was ist denn hier los? In der Doku steht, man könnte drei verschiedene IMAP-Server-Typen benutzen. Das war zum einen ein Red Hat IMAP-Daemon, der Cyrus IMAP-Daemon und irgendein, man hau mich tot, Microsoft Exchange oder solche Sachen. Da ist erwähnt, dass der Server-Typ für Cyrus eine bestimmte Nummer hätte. Diese Nummer stimmt nicht, man muss genau eine andere Nummer nehmen. Da ist also die Doku irgendwie verrutscht. Oder derjenige, der das Ganze dokumentiert hat, hat erst dokumentiert und der es implementiert hat, hat sich nicht an die Doku gehalten. Also man kriegt aber raus, es gibt eben nur drei Servertypen. Probiert man einfach mal durch, am Ende hat es funktioniert. Schön an diesem hier, beim Anmelden gibt es eine sogenannte Auswahl von Servern, die man angeben kann. Hinten in den Kürzel, das Kürzel kann man selbst bestimmen. Phantom ist mein CSN-Rechner, deswegen steht er da in dem Kästchen drin. Da kann also der Administrator des Web-Klienten festlegen, welchen Server dürfen denn benutzt werden von diesem Klienten. Und eine andere Auswahl als die, die der Administrator gibt, ist nicht möglich. Da kommen wir auch gleich zum nächsten. Was wir dort sehen, ist die Sprache, nämlich Englisch. Englisch ist die einzige für mich verständliche Sprache gewesen, die dieser Klient kann. Er kann auch noch traditionelles Chinesisch und modernes Chinesisch. Und er kann Italienisch und verschiedene andere Sprachen. Er kann aber kein Deutsch. Vielleicht, also ich denke, früher oder später wird es auch noch kommen, dass sich noch jemand hinsetzt und eine Deutschunterstützung dafür schreibt, aber momentan ist sie nicht verfügbar. Was schön ist, er hat als erster Klient, den ich vorstelle, eine Suchfunktion über verschiedene Ordner. Man kann bei der Suchfunktion angeben, welche Ordner man durchsuchen will. Verschiedene Ordner, da kann man alle auswählen oder keinen und man kann sogar noch auswählen, was möchte ich denn von den einzelnen Mails durchsuchen. Den Body, das Subject, das From und solche Scherze. Da machen wir einen Reload. Ne? Kommt Gott. Ja. Ebenfalls als erster Klient in der Reihe hat dieser eben Adressbücher. Das heißt, man kann eine Kontakt. Jetzt ist mir das Wort entfallen. Man kann eine Verwaltung seiner Kontakte darin vornehmen und kann dann auch bei dem Erstellen einer Mail darauf zurückgreifen. Was bei mir nicht funktionierte, ist der sogenannte Folder Screen. Man kann da irgendwas anklicken und bekommt dann, glaube ich, alle Folder angezeigt, die der Server anbietet. Er hat bei mir 10 Minuten versucht, das Ding zu laden und es kam nichts. Also das weiß ich nicht, ob das an einem Bug liegt oder sonst irgendwas. Ich habe keine Fehlermeldung gefunden. Es scheint irgendwie im PHP zu hängen. Da müsste man dann mal genauer reingucken. Auch hier in der Mail fällt auf, er hat einen X-Header eingefügt, was meiner Ansicht nach eben die elegantere Variante ist. Der IMP, den ich schon am Anfang des Vortrags erwähnte, läuft hier in der Uni und scheint auch sonst relativ verbreitet zu sein, weil es war einer von denen, über die ich als erstes gestolpert bin, als ich jetzt mal guckte, was es noch so gibt. In vielen Foren oder auch in der Mailingliste vom Cyrus, die ich abonniert habe, wird oftmals, wenn es heißt, was gibt es denn an Web-Mail-Klienten, erstmal der IMP genannt. Er scheint also relativ verbreitet zu sein, hat auch seine Vorteile. Und den habe ich getestet in der Version 2.2.6. Zurzeit verfügbar gibt es zwei, und zwar eine 3.0 und eine 2.2.7. Da gibt es Unterschiede, soweit ich mitbekommen habe, ist der Hauptunterschied, dass 3.0 eine reine PHP-4-Unterstützung hat und 2.2.7 noch eine PHP-3. Da muss man dann eben mal auf der Homepage unter horde.org/imp muss man mal gucken, was jetzt der Vor- und der Nachteil des Einzelnen ist und sollte sich dann für einen entscheiden. Die Installation ist hier wiederum ein klein wenig komplizierter, weil der Imp eben auf das sogenannte Horde-Projekt aufsetzt. Das Horde-Projekt ist eine Ansammlung von PHP-basierten Applikationen. Und die setzen auf bestimmte gemeinsame Funktionen auf, die bereitgestellt werden von diesem Horde. Und dieses Horde muss man erst runterladen, installieren. Und erst wenn man das installiert hat, kann man diese ganzen PHP-Applikationen benutzen. Das Ganze verläuft aber sehr ähnlich. Man muss die Quellen des Hordes runterladen, installieren in ein bestimmtes Verzeichnis unter dem Webserver, eine Datenbank anlegen, dann holt man sich die Quellen dieses Imps, installiert die wiederum in ein Unterverzeichnis von dem Horde-Verzeichnis und ändert noch ein paar Config-Files und dann läuft der Imp. Am Imp lassen sich mittels Konfigurationsdateien das Erscheinungsbild etwas ändern und die Default Language, also die Standardsprache, die er anbieten soll, und man kann das Aussehen von den Menüs ändern, die Zusammensetzung ändern, man kann eigene Menüpunkte einbauen, man kann Menüpunkte ausblenden und ja, man kann vor allen Dingen links oben sein Logo einblenden lassen. Das ist dann immer wieder zu sehen. Mal gucken, allein wo man hier. Ja. Man hat also auf dem Screen, wir gehen mal auf irgendeinen, hat man dort links unter der Inbox ein Logo. In diesem Falle ist es das im Standardlogo. Dieses kann man durch ein beliebiges ersetzen. In der Universität findet man dort zum Beispiel eine Briefmarke. In einer Schule, die ich zusammen mit einem weiteren, also mit einem Freund von mir administriere, findet man dort das Schullogo und so weiter und so fort. Der Imp baut, was man als erstes sagen muss, auf Frames auf. Es sind also insgesamt zwei ineinander geschachtelte Framesets. Und zwar hat er eine obere Zeile und dann nochmal die Aufteilung nach links und rechts. Das ist für die meisten Browseranwender nicht von Relevanz. Aber spätestens wenn man versucht, wahrscheinlich mal in einem Textbrowser, der keine Frames unterstützt, seine Mails abzurufen, wird es eng. Weil das gibt dann ganz unschöne Darstellungen. Welchen Vorteil hat nun eigentlich der Imp? Ich denke, vor allen Dingen ist der Imp relativ handlich. Das ist dort etwas. Machen wir es mal so. Hallo. Meiner Ansicht nach also ist der Imp für den Endanwender recht handlich, gibt vielleicht ein kleines vertrautes Bild von sich. Das Gefühl kann aber auch trügen, weil es mein erster Webmailer war. Aber ich finde, man findet sich recht schnell man findet recht schnell das, was man sucht. Und was eben auch sehr gut ist, ist die deutsche Unterstützung in diesem Webmailer. er kann sehr, sehr viele Sprachen und der Nutzer kann seine aussuchen. Das heißt also, auch jeder Nutzer kann sich was anderes raussuchen. Ich denke, das ist von Vorteil, wenn man viele Benutzer hat, die eben auch gerade noch von unterschiedlichen Regionen dieser Welt kommen und unterschiedliche Sprachkenntnisse haben. Ebenfalls als Vorteil würde ich sehen, dass der Administrator eben auch hier fest vorgeben kann, welche Mail-Server benutzt werden dürfen. Und ein großer Vorteil für, ich denke gerade für viele Informatiker, ist eine Icebell-Integration im Compose-Fenster. Man kann also seinen getippten Text gegen die Rechtschreibprüfung des Icebells testen lassen und sich da ein klein wenig Hilfe und Rat ranholen. Außerdem kann man, wenn man viele Folder hat, bestimmte Folder auswählen von denen, die man sehen möchte, innerhalb des Klienten. So ist es zum Beispiel bei mir so, dass ich meine Konfiguration auf dem Server zu liegen habe für ein Pine. Die möchte ich dann natürlich in dem Webmailer möglichst nicht sehen. Und mein Adressbuch vom Pine, was dort auch liegt, muss ich dort auch nicht sehen. Weil das hat ein Format, womit der Pine was anfangen kann, aber der Webmailer nicht. Und deswegen kann ich die ausblenden lassen. Da stören sie dann nicht. Problem eben meiner Ansicht nach, die Frames und dass bestimmte Funktionen, wie zum Beispiel gerade das Mail erstellen, mittels JavaScript ein Pop-up-Fenster produzieren. Es wird also ein Fenster in das Hauptfenster gelegt und ja, wer eine Aversion gegen Pop-up-Fenster hat, kommt dann da nicht weiter. Und was aber für mich der Hauptnachteil war dieses Webmailers, man sieht immer nur einen Ordner auf dem Mail-Server. Man hat also keinen Überblick über die Ordner, was ich mir eigentlich oftmals wünschte und was ich dann auch irgendwo gefunden habe. Man hat immer die Inbox von genau einem Folder und muss dann durch alle Folder durchklicken, um die Inbox der anderen zu finden. Die Testmail im Imp lässt sich mehrere Möglichkeiten der Mitteilung der kleinen Werbebotschaften der Entwickler einstellen. Die plumpe ist die, die ich hier eingestellt habe, nämlich dass unten die Zeile reingebracht wird, die falsch abgetrennt ist, die eine, wenn sie denn richtig abgetrennt wäre, eine Signatur zu lang machen würde und so weiter. Die Signatur, muss ich dazu sagen, wird falsch abgetrennt. Er fügt das hinten eingefügte Leerzeichen, reißt er wieder ab, weil er glaubt, dass Leerzeichen am Ende der Zeile überflüssig sind. Lässt sich auch nicht verhindern. Ja, jetzt, wenn man sich die Bilder jetzt anguckt, wird man denken, hat sich ja doch nichts geändert. Es ist diesmal kein Browserfehler, sondern der Silky, den man hier sieht in der Version 1.1.2, ist der kommerzielle Bruder des Imp. Der Entwickler vom Imp und noch ein weiterer Entwickler haben sich gedacht, wir machen das ganze Ding kommerziell ein bisschen schöner und ein bisschen bunter und angeblich etwas handlicher und haben das dann Silky Mail genannt. Und man kann es privat frei nutzen, aber kommerziell ist es, also wenn man es für mehrere frei anbietet, muss man es anmelden. Die Installation ist dementsprechend ähnlich, weil Konfigurationsdateien sind vom Imp genommen. Es setzt auf das Horde-Projekt auf. Die Datenbank ist identisch, nur dass sie anders heißt. Und dementsprechend zur Installation halt nur so viel. Es ist genau das gleiche wie beim Imp. Der gravierendste Unterschied ist eben der, dass man verschiedene Wörter, die im Menü vom Im-Stehen als Icons darstellt. So sieht man hier im Mailbox-Listing, also im Hauptfenster, dass solche Sachen wie Delete, Reply und Forward als Icons eingeblendet werden. Interessant ist übrigens, man kann auch hier viele Sprachen auswählen. Er hat auch prinzipiell eine gute deutsche Unterstützung, aber die Icons sind immer Englisch. Ich persönlich muss sagen, für mich stellt es keinen Fortschritt zum IMP dar. Es basiert eben auch auf Brands und ja, es gibt halt noch mehr Pop-Up-Fenster und noch mehr bunte Bildchen und es ist eine andere Farbkombination, aber prinzipiell ist es dasselbe. Das heißt, auch die Mail, die hier unten eingefügt ist, hat genau das gleiche Ding. Der Abtrenner von der Signatur ist falsch. Der ist einfach mal wieder das letzte Leerzeichen getrennt worden. Ansonsten sehr ähnlich zu dem gerade genannten. Ja, in meiner Aufreihung als nächstes ein Chemnitzer Projekt oder ein Chemnitzer Produkt. Das ist der Open Source Mailer Flirt. Wird von der Chemnitzer Firma Memotrix angeboten. Ist zurzeit noch in der Version 1.0. Soll aber nach Auskunft umgehend in der Version 2.0 kommen. Und fangen wir ganz unten an. Es gibt noch einiges, was ich hoffe, was in der Version 2 dann drin ist, was in der Version 1 noch ein bisschen fehlt. Installation relativ einfach, ist nur ein Tarball, entpacken, in Webverzeichnis geschoben, ein Config-File, fertig. Genau das Problem dieses einen Config-Files, es gibt nur einen Nutzer in der Version 1, der ist nämlich fest in dem Config-File verankert. Das ist unschön für Leute, die Webserver für mehrere Nutzer anbieten, Mail-Server für mehrere Nutzer anbieten, was ja sehr viele Mail-Server wahrscheinlich sein werden. Das Ding gibt es nur in Deutsch, dafür komplett in Deutsch und ist eben das Abfallprodukt einer kommerziellen Entwicklung, die dann gleich noch folgen wird, die in der jetzigen Version wahrscheinlich auch die Vorlage im Groben für das kommende 2.0er sein soll. Einige Sachen haben bei mir nicht funktioniert, zum Beispiel eben Adressbuch und Einstellungen. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass das Ganze eben ohne Datenbank läuft. Und was mich ein bisschen gewundert hat, ich konnte keine Mail verschieben. Ich hatte eine Mail in der Inbox, wollte sie in den Unterfolder verschieben. Es ging nicht. Ich habe es nicht hinbekommen. Also ich habe mehrfach verschieben geklickt, er hat es nicht verschoben. Ansonsten, der Hauptbildschirm in dieser Mailgeschichte sieht so aus, man hat links seine ganzen Folder, dann die Inbox, die man gerade offen hat und rechts gleich ein kleines Fensterchen zum Suchen über alle Mails und zur markierten Mail die Info oben rechts. Auch etwas, was mich im ersten Moment etwas gebremst hat. Ich habe eine Mail angeklickt, habe sie mehrfach angeklickt, es passierte nichts. Erst wenn man dann in der Mail-Info auf Lesen klickt, sprang ein Fenster auf, in der dann die Mail drin stand. Aber das sind halt Gewöhnungssachen, wie man die Bedienung halt kennenlernt. Von dem, was als Mail hier hinten rauskommt, ist eigentlich nur ein was mir auffiel, diese ISO-Formatierung im Fromfeld, was von meinem Pine, den ich dann, womit ich die Mail empfangen habe, nicht wieder aufgelöst werden konnte. Das ist ein Bug im Pine. Okay, dann schieben wir es auf den Pine. Dann schieben wir es auf den Pine und vergessen auch gleich das Kommentar, was hier nämlich drin steht. Das ist genau hier nochmal die komische Formatierung des Fromfeldes. Können wir da rauslassen. Liegt also am Pein, liegt auf meiner Seite und nicht auf der des Webmailers. Genau zu diesem kommerziellen Bruder vom Flirt, den ich testen durfte in der Version 2.0. Zur Installation kann ich nichts sagen. Ich hatte einen Demo-Account bekommen von der Firma, um mir das Ganze mal angucken zu können. Und daher weiß ich nicht, wie die Installation abläuft, aber ich denke, sehr ähnlich zu dem, was bis jetzt da war. Auch hier eben komplett deutsch. Interessant die Funktion, dass man mehrere sogenannte Konten über mehrere Server parallel betrachten kann. Das heißt, man kann auch bei Mailbox-Listing gleich Mailboxen über mehrere Server anschauen. Der Bildschirm ist in einer ähnlichen Form wie der gerade gezeigte, meiner Ansicht nach recht übersichtlich. Links eben die Mailboxen, in der Mitte des Haupts die geöffnete Mailbox und rechts Funktionen dazu. Im Rendezvous finden sich eben noch weitere Funktionen wie Termine, Treffen, solche Sachen. Die werden aber wahrscheinlich in der Open-Source-Variante vom Flirt nicht auftreten. Sind also nur dort da. In der Open-Source-Variante wird es dann wahrscheinlich nur die Mail-Geschichte geben. Auch dann soll es wahrscheinlich eine Datenbankunterstützung geben, dass also mehr Nutzer daran teilhaben können. Wenn es keine Datenbankunterstützung geben wird, soll es wahrscheinlich ein Äquivalent in Dateien geben, dass also die Präferenzen und die Nutzerdaten in Dateien gehalten werden. Was nicht ging, war leider das IMAP-S für verschiedene Konten, aber naja gut, da kann man sich mit dem S-Tunnel immer helfen, so man dann einen guten Draht zum Administrator des Webservers hat oder eben selbiger ist. Was die Sache vielleicht dann noch in Zukunft etwas mehr in Schwung bringt, die JavaScript-Version, die der Mozilla und der IE zurzeit nur anbieten, sind nötig. Mein Opera konnte damit nicht so viel anfangen. Ja. Jetzt gehen wir mal weiter. Hier die Zeit brennt auch langsam. Hallo. Die letzten drei, die ich jetzt noch vorstellen möchte, sind eigentlich die, die mir am Ende am meisten zugesagt haben. Wobei, das werde ich im Resümee nochmal kurz sagen, es ist einfach was Individuelles. Der Nutzer muss entscheiden, was gefällt ihm. Und der Admin muss sagen, was möchte er auf seinem Rechner haben. Die Installation, muss ich hier sagen, ist äußerst einfach. Man nehme einen Tarball, werfe ihn in ein Webserververzeichnis und rufe ein PHP-Skript auf. Und dann bekommt man ein Formular, drückt auf Abschicken und das ganze Ding wird in die Konfigurationsfiles geschrieben. Macht also keinen Eingriff auf File-Ebene nötig. Man kann es aber, wobei es nicht so wunderschön ist, weil es ist nicht so gut dokumentiert innerhalb des Files. Die Datenbank wird dabei auch gleich mit angelegt. Man gibt einfach den MySQL-Server an, einen Nutzer und ein Passwort und der legt die Datenbank an. Auch hier werden mehrere Sprachen unterstützt, aber eben kein Deutsch. Ist genau das gleiche wie bei dem vorhin genannten. Er kann eben Chinesisch in verschiedenen Formen, er kann Italienisch, er kann Portugiesisch, glaube ich, aber kein Deutsch. Das heißt, für mich war die Sprache Englisch. Ebenfalls hier eine Suchfunktion über mehrere Ordner. Und was ganz nett ist, es gibt verschiedene Plugins. So lässt sich ein WAP-Interface aufsetzen, so lässt sich ein Sieve-Script-Editor für den Webserver, für den Mail-Server aufsetzen. Und ein System-Info, das System-Info habe ich mal bei mir installiert gehabt. Das sieht dann im Ganzen so aus und gibt ein paar Informationen zu dem Mail-Server, also zu dem Web-Server, auf dem das Skript läuft. Ah, da sieht man also Uptime, die, die Daten zu den Netzwerkkarten und solche Sachen. Ist sicher für eine kommerzielle oder für eine größere Einbettung nicht notwendig und vielleicht auch überhaupt gar nicht gewünscht vom Admin, aber ich fand es ganz niedlich. Okay. Ganz kurz, schlechte Abtrennung hier unten. Machen wir noch kurz den Durchfall. Mein absoluter Favorit war Spiral. Spiral hat nämlich den Vorteil, auch wenn er auf Frames aufsetzt, dass man im Mailbox-Listing links eine Liste aller Inbox, also aller Inbox-Folder hat, die es auf dem Webserver gibt. Und, wie man hier sieht, fett gedruckt und mit einer Zahl versehen, die Folder, in denen was Neues drin ist, wobei die Zahl halt angibt, wie viel Neue da drin sind. War mein Favorit, weil eben ich viele Folder hatte, die ich nicht so recht sonst überblicken konnte. Die Präferenzen und Adressbücher werden hier in Files gehalten und ist ebenfalls nur in Englisch erhältlich. Super! Umso besser. Das mag gut, dann nehmen wir auch das zurück. Ich hab eine Version 1.06 probiert. Okay, die Version 1.25 habe ich versucht letzte Woche runterzuladen. Ich habe sie nicht hingekriegt. Er hat immer bei 700 Kilobyte aufgehört und das Ding ist irgendwie 1,5 Megabyte groß. Ich habe es nicht bekommen, der Server hat nicht mehr geantwortet. Halt, was mache ich denn jetzt hier für ein Blödsinn? Aha. 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 Ja, genau, das wollte ich eigentlich gerade noch sagen. Es gibt also eine Seite mit einem riesigen Strauß an Plugins, die doch in der Version 1.25 auch zu haben sind. Und da war eine Unmenge zu sehen von mehr oder weniger sinnvollen Sachen. Also ich habe bei vielen gesagt, sowas würde ich nie brauchen, aber jeder braucht was anderes. Der letzte, den ich noch zeigen möchte, ist der T-Wig. Der T-Wig ist insofern interessant, weil er nämlich noch viele Funktionen verbindet, die anderen nicht haben. Es gibt die übliche Kontakteverwaltung, es gibt die Mails, aber es gibt eben auch Terminplanung. Man kann Treffen gesondert von Terminen noch verwalten. Man kann seine Bookmarks darin verwalten. Und, was ich interessant fand, man kann Usenet integrieren. Wobei auch der Admin festlegen kann, welcher Server benutzt werden darf. Es hat eine sehr gute deutsche Unterstützung, ist verhältnismäßig schnell. Das war immer das, was mich überhaupt an Webmailern etwas gestört hat. Sie sind relativ langsam. Also nicht zu vergleichen mit einem Textklienten, wo man sich mal eben schnell anmeldet, über seine Folder guckt und gut ist. Aber der war relativ schnell und trennte als einziger in der Testmail die Signatur richtig ab. Der hat also das Leerzeichen stehen lassen. Das Einzige, was bei mir war, er versucht ein Set Execution Time Limit zu machen beim Senden. Und das geht schief, solange der Webserver im Safe-Mode läuft. Der sendet trotzdem, aber es kommt halt die Fehlermeldung. Was dazu zu sagen ist, es ist etwas verwirrend für den Nutzer, denke ich, weil es sind unheimlich viele Funktionen drin. Wenn ich hier nämlich mal auf den Hauptschirm gucke, das ist das, was ich nach dem Anmelden sehe. Und da ist eben alles. Also es wäre vielleicht dann noch zu überlegen, ob man die Integration optisch etwas netter gestaltet, um dem Nutzer eine Vereinfachung zu geben. Ja, die Klingel hat geläutet. Meine 10 Vorträge. Ihr habt eben noch ein Testposting gemacht. Was hier zu bemängeln ist, die Message-ID gibt es nicht. Er hat keine gesetzt. und die ist auch dementsprechend nicht so wirklich nett. Was sind nun die großen und kleinen Unterschiede? Die großen Unterschiede sind, glaube ich, eben, was kann der Webmailer, nämlich POP oder IMAP? Wobei man sieht, die Mehrzahl kann inzwischen IMAP, weil es ist einfach zunehmend das, was man braucht. Die kleinen Unterschiede sind genau die, die jeder subjektiv für sich selbst entscheiden sollte. Was brauche ich? Was will ich meinem Nutzer anbieten als Administrator? Was will der Nutzer benutzen? Und wie ist die farbliche Aufbereitung? Wie ist das Angebot? Wie ist die Sprachunterstützung, die ich brauche? Und so weiter und so fort. Ja. Ich würde mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß bei dem heutigen und morgigen 4. Linux-Tag. Und stehe natürlich gern für Fragen zur Verfügung. So ist denn welche gibt. Nicht bei der Mail. Der T-Weg kann ja Usenet und beim Abschicken ins Usenet wird keine Message-ID produziert beziehungsweise falsch an den NNTP-Server übergeben, sodass der auch keine einfügt. Nee. Also bis jetzt nicht. Im Mail oder im die verschiedenen Webserver oder was? Nee, habe ich jetzt nicht probiert. Das Add-on, was auf Perl aufsetzt, ansonsten habe ich mich... Nee, ich habe versucht, ein paar Perl-Sachen zu installieren, aber das hing oftmals und hatte ich nicht so den Nerv dann am Ende. Cool.